Diese gelegentlich als Adam Smith-Problem etikettierte Aufgabe wird schon deshalb ungelöst bleiben, weil es sich um eine jener Fragen handelt, die ihre die Zeiten überdauernde Lebendigkeit aus ihrer definitiven Undefiniertheit beziehen, mit der die Interpreten dann alles Mögliche und manches Unmögliche anstellen können. Karl Marx hat übrigens eine Lösung vorgeschlagen, die darauf hinausläuft, das Privatinteresse selbst schon als gesellschaftlich kodiertes aufzufassen. Ganz ähnlich wie später Freud seiner Majestät dem Ich bescheinigte, nicht Herr im eigenen Haus, sondern vom Es und vom Über-Ich abhängig zu sein. Marx notierte in Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, die Ökonomen drücken das so aus: Jeder verfolgt sein Privatinteresse und nur sein Privatinteresse und dient dadurch, ohne es zu wollen und zu wissen, den Privatinteressen aller, den allgemeinen Interessen. Der Witz besteht nicht darin, dass, indem jeder sein Privatinteresse verfolgt, die Gesamtheit der Privatinteressen, also das allgemeine Interesse, erreicht wird. Vielmehr könnte aus dieser abstrakten Phrase gefolgert werden, dass jeder wechselseitig die Geltendmachung des Interesses der anderen hemmt und statt einer allgemeinen Affirmation vielmehr eine allgemeine Negation aus diesem Bellum omnium contra omnes resultiert. Die Pointe liegt vielmehr darin, dass das Privatinteresse selbst schon ein gesellschaftlich bestimmtes Interesse ist und nur innerhalb der von der Gesellschaft gesetzten Bedingungen und mit den von ihr gegebenen Mitteln erreicht werden kann, also an die Reproduktion dieser Bedingungen und Mittel gebunden ist. Die wechselseitige und allseitige Abhängigkeit der gegeneinander gleichgültigen Individuen bildet ihren gesellschaftlichen Zusammenhang. Der gesellschaftliche Zusammenhang, mit dem Smith es zu tun hatte, war der feudale Privilegienstaat. Gegen ihn richtete Smith seine Einwände und Angriffe, keineswegs gegen den bürgerlichen Rechtsstaat, der sich damals zusammen mit der Industrieproduktion und dem kapitalistischen Finanzsystem überhaupt erst zu entwickeln begann. Aus seiner Ablehnung des Merkantilismus unter dem Fürstenstaat lässt sich keine generelle Gegnerschaft zu staatlichen Regelungen herleiten, solange diese Regelungen für Sicherheit und Berechenbarkeit sorgen und allen zugutekommen. Exemplarisch beschreibt er die interessegeleitete Doppelzüngigkeit der Leinwandhändler, die vom Staat zugunsten der eigenen Produkte Exportprämien und Importzölle verlangen, beim Garn jedoch freien Handel fordern, um durch Einfuhren die armen Spinner unter Preisdruck zu setzen. Nur diejenige Industrie, welche den Reichen und Mächtigen zugute kommt, will das Merkantilsystem vorzugsweise begünstigen. Diejenige Industrie hingegen, welche den Armen und Dürftigen Vorteil bringt, wird nur allzu oft vernachlässigt oder gar erdrückt. Das Muster zeigte sich danach überall und immer wieder, besonders wenn es um Steuern und Zölle ging. Je nach Interessenlage wurden Zölle und Steuern als Behinderung der freien Wirtschaft durch den Staat verdammt oder zur Belebung der freien Wirtschaft vom Staat gefordert. Im Deutschland der Bismarckzeit brachten manche es sogar fertig, beides zu verlangen. Stahlbarone, die gleichzeitig große Güter bewirtschafteten, verlangten Einfuhrzölle auf Getreide und protestierten gegen Reglementierungen ihrer Hüttenwerke. Unternehmer indessen, die keine Landwirtschaft trieben, forderten die Abschaffung der Getreidezölle, weil sie hofften, die Importe würden die Getreidepreise senken, was in der Folge das Absenken der Löhne erleichtert hätte. Der Markt ist ein Kampfplatz der Interessen, vom ökonomischen Kalkül und von politischer Macht bestimmt. Für Smith war er kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, diese verschiedenen Interessen auszubalancieren und die Dominanz von Einzelegoismen über die der Gesamtheit zu verhindern oder wenigstens zu mildern. Daher sein Argwohn gegen die Handelsgesetzgebung, denn solche Vorschläge kommen von einem Stand, dessen Interesse niemals ganz mit dem Öffentlichen zusammenfällt, der gewöhnlich ein Interesse hat, das Publikum zu täuschen und sogar zu drücken. Der Interessenausgleich, wenn man es denn so nennen will, kann nur über den Markt, nicht von Staats wegen erfolgen. Welche Gattung des einheimischen Gewerbefleißes er mit seinem Kapital in Gang bringen kann und bei welcher das Produkt den größten Wert zu haben verspricht, das kann offenbar jeder einzelne Mensch in seiner besonderen Lage weit besser beurteilen, als es ein Staatsmann oder Gesetzgeber für ihn tun könnte. In einem Vortrag in einem Glasgower Club hat Smith das deutlich schärfer formuliert, weshalb diese Stelle von späteren Neoliberalen bevorzugt zitiert wurde und wird. Um einen Staat aus niederstem Barbarismus zu höchstem Reichtum zu führen, bedarf es kaum etwas außer Frieden, mäßigen Abgaben und einer erträglichen Handhabung der Gerechtigkeit. Also keiner, die an überkommene Rechtsprivilegien geknüpft ist. Alles andere bringt der natürliche Lauf der Dinge mit sich.